Dunja, braucht es immer einen Mangel, damit Begehren entstehen kann?
Das ist eine super Frage. Begehren entsteht vielleicht sogar aber auch im Überschuss der Angebote. Ich weiß es nicht. Also die vielen Reize, denen wir aufsitzen, womöglich brauchen wir gar nicht diesen Mangel, sondern wir brauchen vielleicht einfach so eine Disposition, dass wir wohin wollen, wo wir nicht sind. Vielleicht macht das das Begehren aus.
Sehr schön, wobei da ja auch eine Form des Mangels fast mit drin steckt. Also man möchte irgendwo wohin, wo man noch nicht ist. Aber Patrick, ich frage dich das auch andersherum betrachtet, kann man sich nach etwas sehnen, wenn man eigentlich satt ist?
Oh, ja, ich bin froh, dass mir die Frage nicht zuerst gestellt wurde. So hatte ich ein bisschen mehr Zeit, darüber nachzudenken. Mir ist natürlich gleich dieser René Girard eingefallen, der dieser Tage so in aller Munde ist. Und bei dem heißt es ja auch, dass dieses Begehren, was wir oft fühlen, dass das ja eigentlich nur daher kommt, dass wir Leute sehen, die irgendetwas wollen. Und dann wollen wir das auch einfach nur durch die Art und Weise, wie das von diesen Leuten in ein Licht gerückt wurde oder so. Deshalb, ja, ich glaube, man braucht diese Lehre nicht, aber man muss sie fühlen. Und das ist vielleicht der Unterschied.
Das ist schon sehr hochtrabend, ich gebe es zu, mit dieser Opener-Frage. Aber ich würde sagen, wir gehen durchaus alle in eine etwas ähnliche Richtung. Ich würde auch sagen, dass Begehren oftmals zumindest aus dem Gefühl eines Mangels heraus entsteht, nicht unbedingt aus einem Mangel, der tatsächlich existiert oder, wenn man es etwas positiver ausdrücken möchte, zumindest dem Eindruck von einer gewissen Unerreichbarkeit. Gleichsam würde ich aber auch behaupten, dass dieser Mangel, diese Leerstelle nicht immer ein negatives Fehlen ist, sondern auch Raum für Veränderungen oder auch der Wunsch nach Transformation sein kann. Warum ich das frage, hat natürlich einen Grund, denn wir sprechen heute über Queer, den neuen Film von Luca Guadagnino, und da steht das Begehren im Fokus. Ich diskutiere über den Film heute mit Dunja Bialas.
Hallo.
Und Patrick Fey.
Hi.
Damit sage ich herzlich willkommen zu Katz, dem kritischen Filmpodcast. Ich bin Arabella Wintermeyer. Schön, dass ihr da seid. Dunja, du leitest die Redaktion des Online-Filmmagazins Arteschock und bist Mitbegründerin, Leiterin und Kuratorin des internationalen Festivals Underdogs, das jährlich in München stattfindet. Wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, im Oktober. Und Patrick, du warst wie Dunja auch schon bei Katz zu Gast und schreibst als freier Kritiker unter anderem für Movie Break, für Kinozeit und für Filmstarts. Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam, wie gesagt, über Queer diskutieren werden. Bevor wir aber auf den Film selbst zu sprechen kommen, würde ich gerne mit euch drüber sprechen, welche Oscar-Chancen ihr dem Film denn zurechnet. Also wir sprechen heute ein paar Tage, bevor die offiziellen Nominierungen erscheinen. Und mit Blick auf das, was jetzt bei den Golden Globes auch relevant war, frage ich mich, was könnte Queer da für Chancen nun haben bei den Oscars? Wie seht ihr das? Seht ihr da Chancen?
Das ist natürlich eine krasse erste Frage, sag ich mal, gleich mal nach den Preisen zu fragen, nach den Awards. Natürlich ist es mit Daniel Craig, der hier einen homosexuellen Alter Ego von William S. Burroughs spielt, in einer unglaublichen Performance. Natürlich hat er ein Riesenpotenzial, hier nominiert zu werden. Oder gibt es die Nominierung eigentlich schon? Das musst du jetzt bitte ergänzen. Ich habe mich tatsächlich auf die Oscar-Frage nicht vorbereitet.
Sorry, nein. Also ich frage dezidiert, weil die Nominierungen erst noch erscheinen. Ja. Wenn ich, das heißt, das große Rätseln ist noch offen. Die Oscar selber, ob er dann auch gewinnt, ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack. Aber erstmal geht es um die Nominierungen.
Genau, also Daniel Craig macht schon eine klasse Performance. Das ist, ich sag mal, typisches Oscar-Material. Luca Guadagnino ist als Regisseur phänomenal. Ich finde, er hat eine Riesenserie hier hingelegt an großartigen Filmen. Ja, also von mir aus, also wenn es nach mir ginge, sehr gerne.
Patrick, wie schätzt du das ein?
Ich muss sagen, ich hatte das in der letzten Zeit, ich verfolge zwar immer so durch Podcasts und so ein bisschen, was die Award-Season angeht, aber ich hatte Queer jetzt so gar nicht mehr richtig auf den Schirm, was die Oscar-Nominierung angeht. Es war ein bisschen wie bei Maria, also der neue Film von Pablo Larraín, wo es ja auch, bevor der Film überhaupt an den Start ging in Venedig, da hieß es so, dass da eigentlich für Angelina Jolie, da ist die Nominierung eigentlich schon in trockenen Tüchern. Und so schien mir das auch bevor die ganze Saison gestartet hat, bei Queer. Aber das ist schon mehr und mehr verpufft. Also ich glaube, abgesehen von Daniel Craig ist jetzt gar nicht mehr so viel da die Rede von irgendwelchen Awards oder so. Also ich glaube, das hat sich schon so ein bisschen, ist so ein bisschen im Sande verlaufen, hatte ich das Gefühl. Aber klärt mich gern auf, wenn da noch irgendwer anders im Rennen gerade ist. Also natürlich der DP dieses Films, der hat ja schon durch Challengers und so weiter, er hat so einen schwierigen Namen, den ich nicht so ganz auf die Kette bekomme. Also Zayombu Mukdeprom. Das ist ja so ein Mann, der überall seine Finger im Spiel hat. Also sei es bei Guadagnino, sei es bei Miguel Gomez, also der hat eine ganz große Range, aber ich weiß es auch nicht, ob der jetzt da gerade in irgendeinem Rennen ist oder so.
Also wenn man sich die großen Branchenseiten anschaut, dann liegt ihr mit euren Einschätzungen schon durchaus richtig. Also es spielt weder bei Variety noch bei Hollywood Reporter, aber auch bei anderen Queer eigentlich eine große Rolle. Das Einzige, wo man noch halbwegs Chancen annimmt, jetzt im Voraus, wäre Daniel Craig. Und da würde ich dir zustimmen, Dunja, meiner Meinung nach auch vollkommen verdient. Ich würde auch sagen, fast skandalös, wenn da nicht mal eine Nominierung rausspringt. Aber wenn man schaut auf die großen Kategorien, abseits davon, auf den Bereich bester Film oder beste Regie, wird da nicht drauf gewettet, wird da nicht von ausgegangen, dass da was bei rumkommt. Und ich bin da auch etwas skeptisch, Patrick, wie du gesagt hast, es fällt gar nicht so richtig, es wird gar nicht so richtig in Betracht gezogen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Academy einfach noch ein bisschen zu konventionell denkt, auch wenn jetzt Queer von A24 verlegt worden ist und A24 sich ja als großer, in Anführungsstrichen, Game Changer bei den Oscars herausgestellt hat, da in den letzten Jahren sehr viel abgeräumt hat, glaube ich doch, dass Queer da nochmal nicht so leicht auf zeitgeistige Schlagworte herunterzubrechen ist, als dass der da tatsächlich zu einer Art Oscar-Favorit werden würde. Wenn man sich insgesamt Luca Guadagnino anschaut, hat er auch noch nicht allzu viel Oscar-Aufmerksamkeit bekommen, wobei man klar Call Me By Your Name ausnehmen muss, der damals 4 Oscar-Nominierungen bekommen hat und sogar den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch bekommen hat. Bevor wir auf Queer nochmal speziell und was Queer nun ausmacht zu sprechen kommen, wie steht ihr denn generell zum Werk von Luca Guadagnino? Also würde das anders sehen? Hätte er eigentlich mehr Oscar-Aufmerksamkeit verdient oder mal losgelöst von den Oscars? Die sind jetzt auch nicht das Maß aller Dinge. Was bedeuten euch denn seine Filme?
Genau, also ich finde, dass persönlich bedeuten mir die Oscars nämlich gar nicht so viel. Deswegen bin ich vielleicht etwas gestaubelt bei deiner ersten Frage. Ich finde es aber tatsächlich, dass das Werk von Luca Guadagnino ganz großartiges. Also der hat so eine Serie an Filmen hingelegt, in den letzten Jahren, wo ich einfach sagen muss, ein guter Film jagt den nächsten guten und man kann gar nicht sagen, welcher ist denn der beste, weil sie in sich auch dann wieder sehr unterschiedlich sind. Also obwohl sie alle ein verbindendes Element haben, das Begehren, mit dem du hier jetzt schon angefangen hattest. Und das ist so wahnsinnig fantastisch und außergewöhnlich bei diesem Regisseur. Also einerseits eben stilistisch immer wieder was Neues hinzulegen und auf der anderen Seite so seinem Thema so treu zu sein. Das macht ihn für mich zu einem der ganz interessanten Regisseure momentan.
Ja, für mich ist es einer, der eher interessant ist, als dass ich die meisten seiner Filme jetzt wirklich mir immer mal wieder ansehen würde. Also das ist auch so ein bisschen in letzter Zeit Hit and Miss. Also ich fand diesen Bones and All ganz furchtbar. Aber und er scheint mir auch so ein bisschen Da ist immer dieses Begehren, aber gleichzeitig ist es auch immer ein bisschen keusch, habe ich das Gefühl bei ihm. Also ich glaube, das ist eine Sache, die mich stört, dass diese Sinnlichkeit und so, er schafft es manchmal ganz gut. Also besonders bei diesem Swimmingpool Remake, ich habe gerade den Titel vergessen.
Bigger
Ja,
Splash,
genau,
meinst du
Bigger
den?
Splash. Ich glaube, da hat es für mich sehr gut funktioniert. Auf diese ganzen Blicke und über das Wasser hinweg in der Sonne und so. Aber zum Beispiel bei Bones and All, da hatte ich das Gefühl, da hat diese ganze Thematik, dieses sich einverleiben, das hat überhaupt nicht mit seiner Regie funktioniert. Das ging überhaupt nicht in eine Tiefe, dieser Film. Und bei Challengers habe ich mir dann gedacht, okay, er kann auch einfach wirklich einen sehr, sehr guten Unterhaltungsfilm machen, der vielleicht sich gar nicht darum bemühen muss, in irgendwelche Tiefen zu gehen. Ich hatte das Gefühl, bei Bones and All wollte er das machen, aber es hat für mich nicht funktioniert. Und bei Challengers hat er sich mehr damit abgefunden, auf so einer Oberfläche zu spielen. Und es hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Also das war auf jeden Fall Popcorn-Kino. Ich frage mich nur, ob Guadagnino nicht schon mehr will. Und vielleicht ist Queer auch so ein Anhaltspunkt dafür, dass es da diese Ambition gibt, vielleicht noch weiterzugehen und nicht nur jetzt als Hollywood-Regisseur seinen Namen zu machen.
Sehr interessant, was du sagst. Ich würde schon zustimmen, dass Guadagnino sehr viel will, aber ich würde auch sagen, dass er sehr viel erreicht. Also wenn ich mich jetzt einordnen muss in das, was ihr gerade gesagt habt, dann glaube ich, finde ich mich auf dem Spektrum sehr viel weiter bei Dunja. Genau was du gesagt hast, Dunja, gilt für mich auch. Mich begeistert an Guadagnino vor allem die Darstellung des Begehrens, wobei ich da noch mal einen Unterschied in seinem Werk aufmachen würde. Ich spreche vor allem von den Filmen ab 2017, wenn es darum geht, was mir besonders gut gefällt, was mich besonders beeindruckt hat. Also den Film A Bigger Splash, den du nun schon nanntest, Patrick, aber auch I Am Love waren für mich Filme, die für mich persönlich etwas zu selbstverliebt waren, die sich etwas zu sehr mit den schönen Bildern allein zufrieden gegeben haben und mir weniger zu sagen hatten als nun eben Call Me By Your Name, Bones and All oder nun eben auch Queer, wobei ich auch sagen würde, in dieser Abhandlung des Begehrens, gerade unter diesen drei Filmen betrachtet, Challengers hat dieses Thema auch, aber ist etwas oberflächlicher in der Herangehensweise an dieses Thema. Ich würde auch sagen, es ist letztlich immer ein queeres Begehren, eine Form des queeren Begehrens, das er bespielt, aber nie hat er so leichtfüßig verhandelt wie bei Challengers. Und das finde ich nun wiederum so interessant an Queer. Ich würde mich anschließen, auch hier geht es um das Begehren. Ich glaube, soweit sind wir uns auch alle einig. Aber meiner Meinung nach fügt er nun mit seiner Abhandlung über das Begehren mit Queer eine deutlich finsterere Facette hinzu, als er das in den Filmen zuvor getan hat, was ja durchaus eine Leistung ist, wenn man bedenkt, dass es bei Bones and All um Kannibalismus geht und das Einverleiben, wie du es schön genannt hast, Patrick, dass man dem noch mal etwas hinzufügt. Ich würde aber gerne, bevor wir, es deutet sich ja schon an, tatsächlich auf Queer selber und wie das Begehren dort nun exakt verhandelt wird, zu sprechen kommen, noch mal ganz kurz auch für die Menschen, die uns zuhören, rekapitulieren wollen, worum es denn jetzt eigentlich in Queer geht. Ich versuche das halbwegs oberflächlich zu machen, um nicht alles vorwegzunehmen und auch die einzelnen Interpretationspunkte noch nicht zu sehr abzugrasen. Was man zweifelsfrei über Queer sagen kann, ist, dass Luca Guadagnino damit ein gleichnamiges Buch von William S. Burroughs adaptiert, das eigentlich bereits in den 50ern geschrieben wurde, aber erst in den 80ern wiederum publiziert. Und das nicht zuletzt wegen seines, ja, in Anführungsstrichen pikanten Inhalts. Die Erzählung kreist im Grunde um den aus den USA ausgewanderten Lee, der wiederum ein alter Ego von Burroughs ist, muss man sagen, der dann im Mexiko der 50er Jahre durch die schwule Expat-Szene streift. Ob er dort vor allem auf der Suche nach Sex oder ja einer etwas bedeutungsvolleren Begegnung ist, ist dann wahrscheinlich schon ein Punkt, über den man gut sprechen kann, den man unterschiedlich interpretieren kann. In jedem Fall aber begegnet Lee bald schon dem deutlich jüngeren Ellerton, ein ehemaliger Soldat, der wie Lee aus den USA kommt, nun in Mexiko bisweilen als Journalist tätig ist, und mit dieser zufälligen Bekanntschaft beginnt dann für Lee eine sehr aufreibende Aneinanderreihung von Umwerbungsversuchen. Ellerton folgt diesen Umwerbungsversuchen zwar bisweilen, es kommt auch zum Sex zwischen den beiden Männern, letztlich aber entzieht Lee dann seine Aufmerksamkeit auch immer wieder, nicht selten auch sehr plötzlich. Es gibt dann sowas wie einen letzten Versuch, doch noch eine tiefere Verbindung zu Ellerton aufzubauen, und Lee schlägt vor, eine Reise durch Südamerika zu machen, und zwar vollständig auf seine Kosten. Dort verschlechtert sich der sowieso schon halbwegs labile Zustand von Lee weiter, denn in Südamerika ist in Teilen, sind die Stoffe, von denen er abhängig ist, die harten Drogen, nicht so leicht zu bekommen wie in Mexiko. Und auch das Verhältnis zu Ellerton erodiert weiter, schwingt bisweilen sogar in offene Ablehnung um. Wohl auch deswegen will Lee dann mit Ellerton schließlich Yahe konsumieren, heute besser bekannt als Ayahuasca, das eine Kommunikation ohne Sprache und damit auch die größtmögliche zwischenmenschliche Verbindung, nämlich eine rein intuitive, ermöglichen soll. Ehe ich das Ende vorwegnehme, Dunja, was war dein erster Eindruck vom Film und bist du queer gerne gefolgt?
Der Film ist unfassbar sinnlich. Also vielleicht muss man zunächst tatsächlich über diese Ästhetik sprechen. Also was du alles jetzt erzählt hast, dass es eben die Verfilmung ist von William S. Burroughs Roman, der ja auch unter einem bestimmten Vorzeichen stand, als er entstanden ist. Das muss man eigentlich für den Film gar nicht so zwingend wissen. Also man darf ruhig eintauchen mit den Figuren in diese sehr artifiziell gehaltene Welt der 50er Jahre in Mexiko. Ich glaube, der Film wurde komplett im Studio gedreht. Alles ist sehr pastellig gehalten. Die Möbel sehen aus wie so Bauten von dem Künstler Thomas Demand. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der so ganze Häuser quasi im Pappmaché nachbaut mit einer verblüffenden Trompe-l'œil-Ästhetik. Also du denkst wirklich, da steht dann wirklich ein Gebäude vor dir. Und in diese Welt entführt dieser Film erstmal. Also und das fand ich eben unglaublich einnehmend. Also gleich ab dem ersten Moment bist du drinnen in dieser, ja, in dieser Art mexikanischen Puppenstube zwischen diesen Expats und folgst quasi den Blicken von Daniel Craig, wie er über seinem Tequila-Glas dann eben die Leute in den Bars fixiert, auf der Suche eben nach einem Objekt der Begierde. Und das ist wunderbar gemacht. Und der Kameramann, eben der Thailänder Mukke Dembrom, der dann immer noch für unfassbar schöne Aufnahmen sorgt, der Zeitlupe einsetzt. Dann kommt der Soundtrack dazu, der sich ganz viel speist aus Musik eigentlich der 80er, 90er Jahre tatsächlich, also quasi hier kontrafaktisch eingesetzt wird. Und eben kein mexikanischer Sound der 50er Jahre uns gibt, sondern eben da ganz große emotionale Momente schafft. Das zieht einfach zunächst erstmal unfassbar in den Bann.
Es ging mir ganz ähnlich. Ich wollte nur erstmal die Handlungs-Hardfacts liefern, damit du genau mit sowas anfangen kannst. Ich teile sehr viel davon, aber erstmal, Patrick, wie ist es bei dir? Hat dich queer überzeugen können? Auch einen Sog auf dich ausüben können?
Ich war vor allem so ein bisschen hin und her gerissen. Es gab die Elemente, die mich reingezogen haben und die mich rausgeworfen haben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so angelegt vom Film, eben weil es, wie Dunja ja schon gesagt hat, diese Artificialität dieser Welt gibt. Also, dass man klar erkennen kann, dass es ein Studio ist und dass auch die ganzen Gebäude schon einfach wie Pappaufsteller oft aussehen, in der da so gewandelt wird. Ich glaube nur, das Problem damit war für mich, dass ich nicht wirklich in diese Welt mich hineindenken konnte. Also die Idee wäre ja für mich viel reizvoller, wenn ich da reingelotst werde und mich dann wieder damit konfrontieren muss, dass das eben nur eine Art Scheinwelt ist, dass es eine imaginierte Welt ist. Aber dem erteilt der Film ja von Beginn an eigentlich eine Absage. Es ist super stilisiert, es gibt auch viele Slow Motion und so weiter, die eingesetzt wird, besonders eben im Moment, als die beiden Blicke kreuzen, also Allerton und Lee über so eine Gruppe von Hahnen kämpfen und irgendwelchen Leuten hinweg dort in so einer Gasse. Und ich glaube, ich fand es nicht so produktiv, wie gar nicht erst versucht wird, uns da mit reinzunehmen, diese Welt. Ich habe das Gefühl, es geht einfach schon sehr früh darum und diese Meta-Reflexivität, und das beginnt ja schon in den Opening Credits, wenn wir das Manuskript sehen, und im Manuskript sehen wir das geschrieben, womit der Film dann auch einsetzt, mit so einer Begegnung in einer Bar mit einem anderen jungen Mann, den sich Lee dann anlacht und mit aufs Hotelzimmer nimmt. Gleichzeitig macht der Film aber schon auch viele interessante Dinge. Also in diesem ersten, ja, es ist ja kein Date, aber One Night Stand, wird eben dieser junge Mann mehr oder weniger gekauft für diese Nacht. Ja, und dann wird das alles in so einem Hotelzimmer dargestellt, das in der Farbe Rot daherkommt. Und Farben, das werden wir bestimmt noch diskutieren, spielen hier eine große Rolle. Und dieses Rot, das stellt dann später, ich glaube, Dunja, du hast schon das Wort Puppenhaus erwähnt, also das spielt dann ja auch die Rolle, weil dieses Puppenhaus so eine Art Gefängnis ist, dieses Hotelzimmer wird eine Art Seelengefängnis und es kehrt zurück. Und ich finde, die Art und Weise, wie Guadagnino motivisch hier Regie führt, das ist schon immer sehr interessant, weil es immer wieder Dinge gibt, die aufgegriffen werden, die etabliert werden, die dann vielleicht nochmal von einer anderen Seite bearbeitet oder befragt werden. Und ich glaube, da fand ich den Film vielleicht spannender. Ohnehin glaube ich, je weiter er sich wirklich in der absoluten Gegenwart verortet, das heißt, je mehr wir wirklich dem Moment kommen, desto stärker finde ich Guadagnino eigentlich immer.
Ich fand das interessant, dass du jetzt gesagt hast, die Metareflexionen, die der Film auch beinhaltet, hätten dich etwas davon abgehalten, in den Film einzutauchen, beziehungsweise sie hätten dich wieder hinaus befördert, auch was die Künstlichkeit angeht. Zu den Metareflexionen, da kommen wir sicher noch. Also ich nehme an, du hast da angespielt eben auch auf die Textgeschichte, beziehungsweise die Buchvorlage, und dass Guadagnino ja durchaus Grenzen verschwimmen lässt zwischen der Figur Lee, aber auch der Figur William S. Burroughs, auf der Lee ja wiederum beruht. Aber auf der anderen Seite fand ich auch spannend, dass du eben von artifiziell sprachst, von einer gewissen Künstlichkeit. Und ja, die ist da, also die ist allein durch das Set gegeben. Es wurde ja alles im Studio gedreht, aber für mich hatte das gar keinen Charakter von, es weist mich ab oder es lässt mich keinen Zugang finden, sondern es wirkte wie eine Versuchsanordnung, die sich letztlich auch in etwas Universelles verwandelt. Und das fand ich so stark an diesem Film. Also wir sind natürlich, wir hatten es jetzt schon zuhauf, beim Grundthema Begehren, das hier ständig zwischen Erfüllung und Entzug oszilliert, das natürlich auch durch die großartigen schauspielerischen Leistungen von Daniel Craig, aber auch von Drew Starkey perfekt rübergebracht wird, wobei der Begehrende ja vor allem hier Lee ist und nicht Allerton. Mich hat das aber sehr, sehr beeindruckt, diese Machart des Films, also wie das Sujet hier tatsächlich aufgegriffen wird. Und ich würde überhaupt nicht von artifiziell sprechen, auch wenn dieses Künstliche sichtbar ist, sondern für mich war es letztlich ein sehr atmosphärisches, fast schon ein ätherisches Drama, also auch ein sehr sinnliches. Ich glaube, das Wort hast du vorhin gebraucht, Dunja, also ein Film, der für mich auch sehr hervorsticht aus dem Kino, eine Form von Sinnlichkeit, die ich so zuletzt eigentlich schon gar nicht mehr bemerkt habe im Kino. Und auch speziell die Szene, um das nochmal aufzugreifen, Patrick, die du nanntest, also diese erste Kennenlernszene, also Kennenlernen ist vielleicht fast zu viel gesagt, der Moment, in dem Lee dann Allerton zum ersten Mal erblickt. Ja, das ist ein Hahnenkampf, da hast du vollkommen recht. Aber für mich war das der Moment schon in dem Film, wo ich wusste, der wird mich interessieren, weil ich finde, dass es Guadagnino hervorragend gelingt, diesen Moment der Erschütterung beinahe, den Lee da empfindet, als er Allerton sieht, so gut transportiert hat, auch dank dieser Stilisierung klar, aber ich glaube, wenn man, mir geht es zumindest so, an die eigenen Momente im Leben denkt, wo man etwas Ähnliches erlebt hat, dann fühlt sich das rückblickend auch so an, nach Slow Motion, nach einer langsamen Kamerafahrt, der Moment, der sich da einprägt und exakt auch die Musikwahl, die wir da hören, dieses Come As You Are von Nirvana fand ich überaus perfekt eingesetzt an der Stelle, weil es ja letztlich auch ein sehr antizipierender Song ist für das, wie sich dann letztlich Ellerton und Lee gegenüberstehen und die verschiedenen Dinge, die sie letztlich füreinander bedeuten werden.
Okay, aber da muss ich mal kurz fragen, stört dich das nicht, ja, dass in diesem Song die ganze Zeit natürlich, wie wir kennen alle diesen Song, immer wieder wiederholt wird, I don't have a gun, aber wir sehen Lee natürlich die ganze Zeit mit seiner Pistole herumlaufen, die er halt, womit er auch mehr oder weniger flext.
Das ist nicht die Zeile, auf die ich mich beziehe. Ist es die, die wir in dem Moment hören? Also ich beziehe mich eher auf diesen Wechsel, der in dem Lied ja auch vorkommt mit der unterschiedlichen Erwartungshaltung, yeah, daran, was das Gegenüber für einen sein soll, ne? Also was du bist, was ich von dir erwarte, was du bist, was du eben auch nicht bist, was ich ja auch finde sehr spannend in dem Film verhandelt wird. Also inwiefern ist Lee gegenüber Ellerton auch einengend oder eben auch nicht? Inwiefern möchte er wirklich bei ihm sein? Inwiefern ist er nur eine Projektionsfläche für das, was Lee eigentlich möchte? Aber um auf den Punkt zu kommen, anders ausgedrückt, wenn es eben jetzt um meinen ersten Eindruck geht, für mich ist das Spannende, dass Guadagnino zwar eine spezifische Geschichte hier in Queer erzählt, aber durch die sehr sinnliche Inszenierung das Gefühl vermittelt, dass das Begehren Lees sein Sehnen im Grunde jeden betrifft, wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise. Würdet ihr euch denn grundsätzlich dieser Einschätzung anschließen? Also hat das Begehren, wie es in Queer inszeniert wird, sowas wie einen universellen Kern oder stellt es doch was sehr Spezifisches dar, was eben nicht zu verallgemeinern ist?
Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf das Artifizielle zu sprechen kommen, bevor Klar. wir über das Begehren noch mal uns austauschen, weil ich wehre mich sehr gegen dieses Verlangen nach diesem Pseudonaturalismus, den wir im Film quasi zwangsläufig haben, dadurch, dass wir bewegte Bilder haben, dadurch, dass wir Schauspieler haben, die echte Menschen darstellen. Also wir haben im Film haben wir diese Fallen des pseudonaturalistischen Erzählens, mit dem wir dann quasi auch immer in diese Figurenidentifikation hineinschlittern. Und das ist ja zu großen Teilen etwas, was wir vom Kino auch erwarten, genauso wie die Figurenentwicklung, alles so konstante Größen in Filmdiskussionen. Und ich finde eben genau hier diese Künstlichkeit, die sich diesem Pseudonaturalismus ostentativ widersetzt, wo gesagt wird, hier, wir befinden uns in einer Welt der Literarizität, in einer Welt des Drogenkonsums, in einer imaginären Welt, eben wo das Begehren quasi unsere Hauptfigur letztlich ist. Die Figuren, also die Personen, mit denen wir zu tun haben, die sind quasi nur, die sind Träger dieses Begehrens. Da kommen wir, und jetzt führt es mich doch zu deiner Frage, Arabella, da kommen wir so auf eine viel abstraktere Ebene, als wenn ich mühsam aus so einer pseudonaturalistischen Handlung heraus erzählt, die vielleicht noch mit dokumentarischen Elementen von Straßenszenen in Mexiko, die ich dann gefilmt habe, irgendwie so quasi heraussteigen kann, wo ich mir das quasi mühsam erarbeiten muss. Hier ist bei Guadagnino ist das quasi von Anfang an gesetzt. Es geht um eine Abstraktion und es geht auch um eine Konzentration. Also wir sind bei den Figuren in ihren Emotionen mittendrin. Also so wie wir quasi im Inneren von diesen künstlichen Gebäuden sind, sind wir auch zugleich im Inneren von diesen emotionalen Seelenzuständen und sind eben gar nicht mehr auf dieser Handlungsebene. Und das hat mich tatsächlich, also deswegen würde ich dir zustimmen, dass dieses Begehren, wie es hier bei Queer, was ja auch wirklich ein unfassbar allgemeiner Begriff oder ein Schlagwort ist für ein zwischenmenschliches Begehren, Das haben wir hier in einer Reihenform, die auch wirklich generalisiert oder was Universalistisches hat tatsächlich. oder Universelles. Mhm. Ja. Mhm.
Ja, ich würde auch sagen, die Abstraktion hilft mir hier zu etwas unmittelbarer vorzudringen, wenn das irgendwie Sinn macht in euren Ohren. Also etwas, ja, eine vermeintliche Künstlichkeit zu etwas direkterem vordringen zu können, so ging es mir. Aber Patrick, Dunja hat die Frage beantwortet. Würdest du sagen, ich stelle auch noch mal die Frage gern noch mal mit einer leicht anderen Konnotation, weil mir das in anderen Debatten begegnet ist. Ich habe es ja jetzt schon ausgeführt, deswegen ist meine Antwort wahrscheinlich hier nicht mehr so interessant oder sie ist bekannt. Ich sehe auch diesen universellen Kern. Ich habe aber in anderen Kritiken auch davon gelesen, dass es eben doch ein spezifisches, vielleicht sogar ein sehr ausdrücklich schwules Narrativ ist, das hier bedient wird. Ich würde sagen, das schließt sich gar nicht so sehr aus. Aber Patrick, wie ist da deine Haltung dazu?
Ja, ich glaube, da wäre es ja bestimmten Leuten wahrscheinlich wichtig, dass man vielleicht auch aus dieser Perspektive spricht. Das ist mir jetzt nicht vergönnt, damit kann ich nicht dienen. Aber ich kann natürlich sagen, dass ein homosexuelles Begehren natürlich genauso universalisierbar ist wie ein heterosexuelles oder wie auch immer. Also das steht ja dem überhaupt nicht im Wege. Deshalb, ja, da würde ich die Frage einfach, ja, so kategorisch so beantworten, denke ich. Also ich glaube, das Begehren ist universalisierbar, wie im Grunde vieles universalisierbar ist, wenn man dafür, ja, die richtigen Motive, die richtigen Bilder, was auch immer finden kann. Ich wollte vielleicht, ja, wir können den Gaul wahrscheinlich nicht tot reiten, aber ich wäre schon daran interessiert, Arabella, wozu du dadurch gelangst. Du hast eben gesagt, durch diese Metareflexion kommst du der Sache noch mal näher. Also könntest du das beschreiben, wie du das meinst? Also wohin kommst du dann bei diesem Film?
Oh, also mit der Metareflexion meintest du, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, das mit Einbeziehen von Burroughs, korrekt?
Zum einen, aber nicht nur unbedingt. Also hier, ich finde ja, der Film versäumt ein bisschen bestimmte, ja, ich finde, einer der größten Kritikpunkte, die ich habe, ist, dass er es ein bisschen versäumt, die Handlung oder die Motive dieser Handlung in die Gegenwart zu bringen und uns damit zu konfrontieren. Also dieser ganze Begriffsdiskurs um Queer und wie der Begriff selbst sich ja auch so stark verändert hat über die Jahrzehnte hinweg. Und heute ist das ja vielerorts total positiv konnotiert. Und ich finde, da ist der Film überhaupt nicht daran interessiert, das irgendwie in unsere Gegenwart zu bringen. Aber warum ich darauf zu sprechen komme, ist, es gibt ja da auch diese eine Szene, in der Lee in der Bar ist und darüber eben spricht, über Worte oder Wörter, sollte ich sagen, und ihre Bedeutung. Also ich glaube, Deutsch ist ja eine der wenigen Sprachen, wo es zwei Plurals gibt für Wort. Und jedenfalls, wie Wörter sich bestimmte Reaktionen hervorrufen. Er sagt ja dann, nur um so eine Frau oder die Leute um sich herum zu provozieren, sagt er homosexual. Und dann sehen wir, wie sich diese eine Frau so ganz empört umdreht gerade. Und da hatte ich das Gefühl, das ist gerade so eine Meta-Reflexion, weil der Film uns gleichzeitig zeigt, wie diese ganzen Leute da um sie herum eigentlich nur Statisten sind und wie sie gezeigt werden können, um etwas zu demonstrieren, in dem Fall so einen bloßen Affekt eigentlich. Ohnehin ist ja die Welt dort kaum bevölkert, ne? Da sind ja kaum Leute, die in dieser Stadt leben. Es ist eigentlich die ganze Zeit verlassen und die Orte, wo er sich immer wieder hinfindet oder wiederfindet, da sind ja immer nur zwei, drei Leute oder so in der Bar.
Ich hätte jetzt gar nicht so genau gewusst, wie auf deine Frage zu antworten, Patrick, bis du das Stichwort vorhin der Gegenwart nanntest und dass es dich an dem Film stört, dass er die Debatten oder seine Inhalte nicht für die Gegenwart nutzbar macht. Ich würde dem widersprechen wollen. Nachdem ich der Ansicht bin, dass der Film letztlich sich um etwas sehr Universelles dreht, hat er natürlich auch einen gewissen zeitlosen Charakter. Das heißt, und das verwebt sich jetzt wiederum ein bisschen mit der Frage, die ich gestellt habe, ist das ein universeller Kern des Begehrens oder haben wir hier ein speziell schwules Narrativ? Im Hinblick auf das Begehren ist es was Universelles. Er hat natürlich auch gewisse Erzählstationen oder es gibt Situationen im Film, die natürlich etwas in Anführungsstrichen speziell Homosexuelles. Ich kann natürlich nicht aus der schwulen Perspektive, aber ich kann aus der homosexuellen Perspektive sprechen, in sich trägt. Und deswegen verstehe ich die Kritik gar nicht so sehr, dass dieser Film nicht gegenwärtig wäre. Vielleicht jetzt nun speziell, was das Wort queer bedeutet. Aber im Film geht es natürlich einmal um das grundsätzliche menschliche Verlangen nach zwischenmenschlicher Nähe. Und dann gibt es natürlich noch eine gewisse Schablone, die bestimmte Eigenheiten des schwulen Kosmos mit aufnimmt, der natürlich im Mexiko der 50er gewissermaßen ein anderer war als jetzt. Das ist klar, allein die Gesetzeslage, aber dennoch geht es da auch wieder eher um die universellen Aspekte. Und genau das Beispiel, das du aufgemacht hast mit Lee, wenn er eben dann so davon spricht, mit leicht, ja, man weiß es nicht, vorgetäuscht oder tatsächlich empfundener Abneigung, I'm a homosexual, da steckt ja sehr viel drin. Also ich glaube, dafür müssten wir auch noch mal genauer über die Figur des Lee sprechen. Aber dieses Cruisenverhalten, die Schnelllebigkeit der sexuellen Begegnungen, die ihn ja nicht zufrieden zu stellen scheinen. Das ist ja was bis heute teilweise Thema ist für einige schwule Männer. Aber worauf ich eigentlich mehr hinaus will, ist dieses, was für mich eben auch Thema in der Figur Lee ist, das Mitschwingen einer verinnerlichten Selbstablehnung, die womöglich auch aufgrund der sexuellen Orientierung heraus passiert. Für mich wird das klar in Momenten, wenn Lee, obwohl er eben ja eigentlich sehr offen in dieser Expat-Szene auftritt, sehr eindeutig nach dem handelt, was er zu verlangen scheint, danach sucht, gleichsam ja auch sehr abfällig über Homosexualität spricht, gerade über bestimmte Formen der Homosexualität, die ja selbst heute teilweise noch einen schwierigeren Stand haben, in Anführungsstrichen vermeintlich feminine Formen der Homosexualität. Also es wäre auch Homosexualität noch mal leichter gesellschaftlich zu akzeptieren, wenn sie eher in ein heterosexuelles Bild passt, eher mit heterosexuellen Normen zu vereinen ist und sie noch mal leichter zu herabwürdigen ist, wenn sie dem nicht entspricht. Und Lee scheint mir im Film auch jemand zu sein, der das quasi tut. Also der versucht, sich selbst aufzuwerten, indem er andere Formen der Homosexualität, so nenne ich es mal vereinfacht, auch noch mal herabwürdigt. Das heißt, um es noch mal mit einem Satz zu beantworten, für mich bleibt der Film auch hier universell und ich finde überhaupt nicht, dass er sich gegenwärtigen Debatten irgendwie versperren würde oder nicht für sie nutzbar, auch wenn ich das Wort eigentlich gar nicht so gern verwenden möchte in dem Kontext wäre.
Ich finde aber trotzdem, dass man die zeitliche Dimension nicht aus den Augen verlieren sollte und das ist ja auch tatsächlich etwas, was der Film uns auch erzählt. Also wir sind ja in Mexiko in den 50er Jahren und die Amerikaner, die in Mexico City sind, haben die Möglichkeit, nicht nur zum einen Drogen zu konsumieren, weil sie die in Mexiko finden, sondern sie haben eben auch die Möglichkeit, ich nenne das jetzt mal so ganz altbacken, der Männerliebe. Ja, Es war in Mexiko, war es nicht unter Strafe gestellt. Das heißt, wir haben hier eine Freizügigkeit in diesen beiden Ebenen, die quasi so eine einzigartige Situation für die Amerikaner bietet. Deswegen ist eben das eben auch ein Ausdruck von einer gewissen Freiheit, die wir in dieser Zeitkapsel der 50er Jahre oder Ortskapsel eigentlich finden. Und ich finde aber auch, dass das Begehren an sich nicht eben nur auf das schwule Begehren quasi reduziert werden kann, sondern tatsächlich eben auch was Universelles hat. Und in meinen Augen hat das zu tun mit dem, wie Luca Guadagnino insgesamt den Begriff des Queeren versteht. Ich kann in all seinen Filmen, also seit Call Me By Your Name, dieses Begehren, was hier zum Ausdruck kommt, auch immer als ein queeres Begehren verstehen. Das heißt, er abstrahiert ein wenig quasi von der Sexualität, von der Geschlechtlichkeit, um was anderes zum Ausdruck zu bringen. Also quasi auch dieses unmögliche Verlangen womöglich. Also dass ich Bahn schlagen muss. Also wo kann ich mein Begehren finden und wie kann ich mein Begehren erfüllen? Das ist für mich so etwas, so ein relativ universeller Gedanke, den Luca Guadagnino in diesem Queeren auch, glaube ich, für sich trägt. Also ich fand ja auch Challengers, den ich sehr gerne verteidigen würde. Ich finde ihn nämlich nicht so oberflächlich, wie in der Einleitung gesagt wurde, aber ich fand eben, dass Challengers auch letztlich so ein queeres Begehren spielt, und zwar aber über Bande der Frau, also quasi, wo zwei Frauen, eine Frau, zwei Männer quasi ins Spiel bringt, die um sie spielen sollen, spielen quasi die beiden Männer miteinander, und zwar über Bande der Frau, auch ganz raffiniert wieder ausgeleuchtet. Und eben diese Zeitlosigkeit und gleichzeitige Zeitverhaftetheit, das macht in meinen Augen dieses auch den Reiz von Queer jetzt aus, was uns hier Luca Guadagnino zeigt. Denn dieses Begehren, was er inszeniert, ist letztlich, das kennen wir über alle möglichen Geschlechter und auch über alle möglichen Liebesbegehrlichkeiten hinweg. Also man ist eifersüchtig, man möchte etwas, was man nicht bekommt. Also wie Arabella, du es am Anfang suggeriert hast eben. Und letztlich, also ich hatte getitelt in meinem Text, die Droge Mensch. Also dass Lee hier in eine gewisse emotionale Abhängigkeit von einem Gegenüber gerät, der sich immer wieder entzieht. Also wie eine Droge, die ich nicht vollständig besitzen kann, die ich mir immer wieder einverleiben muss, die ich immer wieder brauche. Dieses Begehren hat nichts mehr damit zu tun, ob es jetzt um Homosexualität oder Schwulsein oder sonst was geht oder eine neuzeitliche Definition von Queer, sondern das ist quasi unsere komplette Abhängigkeit von der Zuwendung von anderen Menschen und insofern unfassbar anthropologisch letztlich.
Nur findet ihr nicht, dass der Film ein sehr negatives Licht auf das Begehren selbst wirft? Man würde ja, oder man könnte zumindest argumentieren, dass ja das Begehren auch immer das ist, was uns am Leben hält und was uns dazu motiviert, weiterzugehen in unserem Leben, nicht innezuhalten, weil es immer wieder etwas gibt, wonach wir uns sehnen, was wir begehren. Aber hier, so wie das dargestellt wird in diesem Film, endet das ja vor allem für Lee in so einem Teufelskreis, was ja furchtbar eindeutig auch im Epilog noch symbolisiert wird mit einer Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Und findet ihr nicht, dass das Begehren hier eigentlich nur als ein Gefängnis dargestellt wird? Also was mich daran stört, ist, dass dieses emanzipatorische Potenzial, was ja auch darin stecken könnte, dass das total ausgeklammert wird. Und mir scheint, dass er sich einfach in so eine Sackgasse manövriert am Ende und auch gern darin verweilt und auch in so ein, Selbstmitleid letztendlich kreiert.
Für mich ist das ganz anders. Also über weite Strecken würde ich dir recht geben. Ich glaube, ich habe in meiner Kritik auch davon gesprochen, dass es auf jeden Fall eine finsterere Form des Verlangens ist, beziehungsweise die finstereren Facetten des Begehrens ja auch mitgedacht werden, dass es mitunter eben auch sich in eine Art der Grausamkeit verwandeln kann, wenn es nie auf Erwiderungen stößt, wenn es nie ja befriedigt wird, aber ich würde den Schluss eben ganz anders deuten. Ich würde jetzt aber ganz ungern schon den Schluss vorwegnehmen. Deswegen gebe ich die Frage gerade eben an dich weiter, Dunja, falls du das beantworten kannst, ohne komplett in das letztgültige Spoiler-Terror, in die Auflösung zu gehen.
Was jetzt genau soll ich beantworten? Moment.
Ob das, wir sind schon sehr komplex, würde ich sagen. Ob das, Patrick wollte wissen, unsere Meinung dazu, ob das Begehren hier nicht auch sehr, sehr negativ letztlich konnotiert ist. Und ich glaube, du hast es auch eine Art Gefängnis genannt. Habe ich dich da richtig verstanden?
Mhm. Ja, ich sehe das Begehren hier eben gesteigert zu so einer Sucht. Also wenn du eben Sucht ist ja auch eine Form des Begehrens und des Verlangens. Und das ist quasi die extremste Form des Begehrens, die du haben kannst. Die ist quasi bedingungslos und unabdingbar. Also du brauchst den Stoff, den du möchtest. Und deswegen ist es natürlich eine unfassbar ins Negativ gesteigerte Form des Begehrens, auf jeden Fall. Da würde ich auf jeden Fall Patrick auch zustimmen. Nur ist es schwarz, ist die Frage. Also quasi, ist es schwarzgallig, ist es melancholisch oder ist es nicht doch auch voller Vitalismus, obgleich es so dem Tode zugeneigt ist? Ja, es ist ja quasi ein auswegsloses Begehren. Er ist ja komplett ausgeliefert. Es ist eben, natürlich, es ist auch die Antithese zu Challengers, wo wir ein Begehren haben, was absolut spielerisch ist und wo vielleicht noch ein ökonomischer Ernst darunter liegt. Aber ansonsten ist es ja nicht existenziell. Und hier ist es, wird es eben absolut existenziell. Also, ja, würde ich, ich würde es auch sehen, das ist stark ein schwarzes Begehren sozusagen, ein Begehren, was dem Tode zugeneigt ist. Aber das fand ich auch schön, das mit anzuschauen, ja, auf eine gewisse Art. Also das hat so eine schöne Morbidität freigesetzt, so der ich sehr gut folgen konnte. Also ich brauche ja nicht immer ein Begehren, was dann in sich erfüllt oder was in so einem Rom-Com, also quasi wahnsinnig positiv konnotiert ist und am Schluss finden dann alle zusammen oder was es sich liebt, von der Drogensucht geheilt oder Allerton lässt sich dann doch auf ihn ein und die beiden finden zueinander. Nein, das ist hier nicht der Fall. Dieses Yahre, diese Droge, ist ja auch nochmal quasi ein Ausdruck dieses Begehrenwollens, also quasi diese telepathische Fähigkeit, die diese Droge freisetzen soll. Das ist ja quasi die absolute Verschmelzungsmetapher, ne? Wenn ich telepathisch kommunizieren kann mit jemandem, dann muss ich mich ja schon noch nicht mehr intellektuell mit dem auseinandersetzen, um mit ihm in Kontakt zu treten. Das heißt, da habe ich alle Schranken überwunden und habe mich komplett quasi aufgelöst. Und ob man das jetzt aber sehr negativ quasi bewertet, das ist ja nochmal was anderes. Es ist auf jeden Fall schon ein schwarzes Begehren oder ein tiefes, schwarzlöchriges Begehren, ja, was einen so in die Abgründe der Seele hineinzieht. Aber ich würde das nicht als negativ bewerten, sondern ich habe es als sehr, sehr schön wahrgenommen.
Mir geht's ähnlich. Also alles, was du sagtest, Patrick, oder der Großteil zumindest, an den ich mich erinnere, würde ich dir schon auch zustimmen in deiner Analyse. Gefängnis würde ich persönlich nicht sagen. Allerdings, für mich wirkte der Film, wie gesagt, auf das Ende kommen wir dezidiert dann nochmal zu sprechen, wie ein Trotzdem, ein großes Trotzdem am Schluss. Es mag grausam sein zwischendurch, diese Form des Begehrens, aber das hat für mich der Film nochmal suggeriert, beziehungsweise war es das, was in meinen Augen Guadagnino am Ende des Films auch nochmal sagen wollte. Es lohnt sich dennoch, eine gewisse Erhabenheit über den Dingen und vielleicht auch eine gewisse Fähigkeit, die mit einhergeht, in bestimmte Sphären vorzudringen, bestimmte Formen der Schönheit wahrzunehmen, was natürlich nicht bedeutet, dass diejenigen, die sich nicht so martern, wie Lee das tut, ein etwas, ja, ein weniger bedeutungsvolles Leben führen würden. Aber das würde ich auch sehr gerne noch mit euch diskutieren. Wir haben jetzt sehr viel über die Richtung und um die geht es natürlich auch hauptsächlich im Film, was Lee gegenüber Allerton empfindet oder was er letztlich von Allerton will, gesprochen. Mich würde aber auch noch mal die Kehrseite interessieren, wenn wir auf dieses Verhältnis der beiden Männer zueinander schauen. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Was will Allerton eigentlich wiederum von Lee?
Vielleicht können wir da kurz anmerken, dass es ja da schon eine gewisse Veränderung zur Literaturvorlage gibt, dass ja Lee fast doppelt so alt ist wie in der Literaturvorlage. Und da ist es ja ganz spannend, dass Burroughs selbst einmal gesagt hat, dass diese, ja, 50er, 60er Jahre im Leben eines Mannes so ein bisschen vielleicht die eigenen Wechseljahre sind, wo auf einmal die Hormone nochmal total außer Rand und Band sind und das natürlich dieser Figur nochmal eine ganz andere Form der, ja, der, wie sagt man, Dependence, der Abhängigkeit irgendwie gibt, dass man eben auch so auf sein physisches Dasein zurückgeworfen ist. Und ich denke, dadurch entsteht auch nochmal ein bisschen eine andere, ja, Dynamik zwischen den beiden, weil ich weiß nicht, ob ihr beide den zugrunde liegenden Roman oder die Novelle, wie auch immer man das kategorisieren möchte, ob ihr den gelesen habt oder nicht, aber darin erscheint ja Lee nochmal deutlich gewitzter und hat noch viel schlagfertiger und hat immer noch eine Art und Weise, über den Dingen zu stehen, während er hier schon deutlich stärker davon getroffen ist und deutlich stärker von seiner eigenen, ja, Körperlichkeit auch und von seinen eigenen Begehren auch übermannt wird, würde ich sagen. Also wie seht ihr das auch unter diesen Aspekt? Das würde mich interessieren.
Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Cuts nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/cuts. Wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt, das geht schon ab 3 € im Monat, dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3-3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Cuts Discord Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/cuts. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text.
Ich hatte die Novelle gelesen und ich finde deine Analyse zu Lee sehr interessant, weil ich muss sagen, ich war Guadagnino sehr dankbar. Ich habe das Buch auch erst gelesen, nachdem ich den Film sah, dass er Lee doch so grundsätzlich verändert hat. Und damit meine ich jetzt gar nicht das Alter. Es gibt zwar sehr viele Parallelen zwischen Buch und Film, aber ich fand Lee im Buch mitunter schier unerträglich. Du hast es Gewitz genannt. Ich finde, er war abgeklärt bis teilweise in manchen Situationen würde ich ihn sogar menschenverachtend nennen. Also was seine Fantasien mitunter auch angeht, also wo es im Film mitunter angedeutet ist, dass natürlich da auch eine Komponente des Besitzenwollens dabei ist, die natürlich auch gewisse schädliche Facetten in sich trägt, ist das im Buch, finde ich, schon durchaus stärker. Also ich erinnere mich da tatsächlich auch an einen Traum oder ich weiß nicht, möchte man es Traum oder Fantasie nennen, wo Lee dann tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes einen Menschen besitzen möchte, im Sinne von erwerben. Mhm. Und da war ich eigentlich dankbar, dass Guadagnino das abgeändert hat zu einem Charakter, der vielleicht auch diese Tendenzen des Besitzenwollens in sich trägt, aber letztlich empfindsamer ist, nennen wir es mal so, als der Lee im Buch. Ich weiß nicht, Dunja, wie geht's dir damit?
Also ich habe den Roman nicht gelesen. Ich habe das Vorwort sehr genau studiert, was Burroughs 1985 erst geschrieben hatte, als der Roman dann endlich erscheinen konnte, wo er quasi seine eigenen Interpretationen mitgibt. Das fand ich ganz interessant. Die Figur von Allerton, die ist halt, wir sehen die Figur, glaube ich, ausschließlich durch die Brille von Lee in dem Film. Deswegen ist es, deswegen baut sich da auch so eine Wand auf und so ein Rätsel über dieser Figur. Also was will Allerton eigentlich von Lee? Ist er jetzt tatsächlich nur an diesem Südamerika-Trip interessiert? Oder an der schwulen Liebe, was bindet ihn an ihn? Weil ich meine, Lee ist jetzt erstmal doch relativ Besitz ergreifen tatsächlich. Und er ist eben, und deswegen fand ich ja diesen Alterssprung, Patrick, auf den du zu Recht hinweist, fand ich ja ganz interessant, weil Lee ist ja auch so ein bisschen ein alter Sack, ne? Also der schon so seine besten Jahre hinter sich hat, der dann so halb schwitzend am Tresen abhängt, völlig betrunken ist und während Allerton so als ätherische Figur sehr intellektuell wirkt und da so eben noch mal ein Stückchen mehr quasi weiter weg erscheint dadurch. Also der Gegensatz einfach wird noch mal dadurch akzentuiert, hatte ich den Eindruck.
Oh, aber könntest du mir sagen, wie er intellektuell auf dich gewirkt hat? Weil das kam mir so gar nicht in den Sinn bei ihm. Also er trägt halt eine Brille, ne? Aber wir sehen ihn jetzt nicht die ganze Zeit lesen oder so.
Ja, er hat diese Abgeklärtheit. Er hat so etwas, als könnte ihm nichts anhaben. Er spielt Schach, macht einen sehr kultivierten Eindruck. Ja, das sind alles so Bildsignale, die wir empfangen. Er erscheint sehr unabhängig, er ist als Journalist tätig, wird uns zumindest gesagt. Wir sehen ihn Fotos nehmen, aufnehmen. Also alles, er bewegt sich auch in einer relativen abstrakten Welt. Also er ist jetzt zum Beispiel keiner, der nochmal so eine ganz starke Körperlichkeit austrägt, wie der Freund, der da immer vorkommt. Jetzt habe ich leider den Namen nicht parat.
Joe heißt er und er ist ganz hervorragend gespielt von Jason Schwartzman.
Der ist so ganz bei sich und sehr körperlich, sehr impulsiv. Der so ein bisschen auftritt wie, er ist dann der Künstlertypus vielleicht, ja. Wir haben natürlich eine Stilisierung von all diesen Figuren. Also, ja, und dieses ätherische, abgehobene, nicht quasi nicht zu verfügbar seiende von diesen Allerton, das akzentuiert dann nochmal, finde ich, eben diesen Gegensatz ganz einfach. Während Joe ist ein handfester Typ, mit dem kann man sprechen, mit dem kann man Witze machen, also Lee natürlich, der ist da, der ist zur Verfügung steht, der quasi, der ist auch da, wenn er wieder zurückkommt nach Mexico City. Ja, und das ist, macht hier diese große Welt der Gegensätze letztlich dann schon aus. Ja.
Ich finde das total spannend, dass dadurch das sich fast umkehrt, was im Roman dargestellt wird, weil Lee bei aller Trinkerei und so weiter und bei allem ja düsteren Fantasien, die in die Sklaverei und in die Pädophilie und so weiter gehen in der Novelle, da ist ja schon Lee trotzdem eine intellektuelle Instanz irgendwie, der immer wieder schnippige und kluge Einwürfe auch hat in irgendwelchen Dialogen und so. Und das scheint sich jetzt hier, zumindest bei dir, Dunja, in der Rezeption genau umgekehrt zu haben fast. Weil, ja, er ist ja schon, er wirkt jetzt auch nicht immer sonderlich durchdacht oder so. Er torkelt ja weitgehend auch durch den Alltag.
Ja, sehr schön formuliert, nicht sonderlich durchdacht. Es waren sich impulsiv im Film und die Schreibmaschine fand ich eher, ist dann auch so eine Behauptung quasi. Also ja. in seinem Zimmer sieht man dann zwei Schreibmaschinen. Ja, ja, also man kann sich ihn gar nicht vorstellen, dass er wirklich ernsthaft an was arbeitet. Das lässt der Film aus. Das zeigt er nicht. Also diese Seite von Lee wird nicht gezeigt. Letztlich sehen wir ihn nur als Chaser, also als einer, der quasi auf der Jagd ist nach Allerton, ja.
Ja, ich würde sagen, Lee ist eine Form von Weltklug letztlich. Ich habe ihn dennoch als jemanden wahrgenommen, der durchaus intellektueller ist als Allerton. Ich fand das jetzt sehr spannend, euch zuzuhören, wie ihr Allerton wahrgenommen habt. Für mich war beim ersten Sehen des Films zumindest das lange auch eins der Enigmen, die mich da irgendwie bei der Stange gehalten haben, nämlich mich zu fragen, was ist es jetzt, was Ellerton wiederum eigentlich von Lee denkt oder von Lee möchte, also ob er sich nun angezogen fühlt, ob er sich lediglich von seiner Aufmerksamkeit geschmeichelt fühlt, ob er vielleicht sogar Lee, den Älteren, ein bisschen belächelt für die Begierde, die er ja durchaus schnell durchschaut haben muss. Ist Ellerton selbst überhaupt schwul? Hält ihn auch eine gewisse Form der ja tief verankerten Homophobie davon ab, irgendwie seinem Verlangen zu folgen? Ich muss aber sagen, je länger der Film dann ging, je weiter er fortschritt, desto mehr hat sich für mich die Lesart durchgesetzt, dass Ellerton schlicht einer ist, der sich irgendwo treiben lässt, der mitnimmt, was ihm begegnet, der sich aber selbst von nicht allzu viel bewegen lässt. Deswegen ist er für mich eigentlich am Ende eine reizlose Figur gewesen. Also was du so ein bisschen angedeutet hast, gerade Dunja, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass Ellerton auch immer so ein bisschen über den Dingen steht, unerreichbar ist, wirkte für mich dann letztlich auch nur wie ja eine vorgetäuschte Fassade, hinter der sich letztlich gar nicht mal so viel verbirgt. Bin ich da zu hart oder ging es euch da durchaus ein bisschen ähnlich?
So habe ich das auch wahrgenommen. Und ich würde sagen, bei der Figur ist Guadagnino schon sehr großzügig, was Lee angeht. Eben, dass man, wenn man diesen Film sieht, schon auch nachvollziehen kann, dass er sich gewisse Hoffnungen macht, was Ellerton angeht. Während das Buch schon, ja, es ist schon so eine gewisse Grausamkeit darin, die man da lesen kann, dass dieser Ellerton sehr oft total abweisend ist und sehr enigmatisch die ganze Zeit bleibt. Es gibt so eine Episode, da lernen wir ihn mal ein bisschen in einer Bredouille kennen, als er eben seine Kamera zum Pfandleiher gibt und Lee muss sich mehr oder weniger aufdrängen, um sie ihm zurückzuholen. Also er will das noch nicht mal eingestehen oder so. Das wurde jetzt im Film ausgespart. Ja, aber ich würde das ganz ähnlich sehen. So wie ich den Film sehe, steckt da vor allem ganz viel, da steckt wie so eine Schicht zwischen ihm und allen anderen noch mal drin, die er, so ein Veneer oder so, die es ihm eben ermöglicht, in soziale Interaktionen zu geben, um sich nicht den anderen preiszugeben. Und das wird ja später, wenn wir zum Ende kommen, noch motivisch aufgegriffen auch.
Deswegen würde ich auch sagen, dass Lee wiederum auch gar nicht spezifisch an Ellerton interessiert ist, sondern mehr an der Idee, an der Projektionsfläche, die er für ihn darstellt. Und für mich bleibt das letztlich dieses Sehen nach Verbundenheit im Allgemeinen, vielleicht auch nach einem Angenommensein, einer Aufwertung des eigenen Ichs durch einen anderen, durch das Angenommensein durch jemand anderen, aber eben nicht durch Ellerton im Besonderen. Aber wir haben jetzt schon viel auch über die Beziehung gesprochen. Mich würde auch noch mal interessieren, wenn wir speziell auf den Abschnitt dann im Dschungel schauen, wenn die beiden tatsächlich Yahe konsumieren, dann bekommt der Film ja auch noch mal eine andere Bildsprache. Ich würde sagen, das ist der Teil, der sich auch noch mal deutlich absetzt vom Rest des Filmes, in dem, was er uns erzählt, aber auch wie er es erzählt. Wie ist es euch denn mit dem Abschnitt gegangen? Wie hat der euch gefallen?
Vielleicht könnten wir nur anmerken, dass der Film ja in Kapitel untergliedert ist und dass das dritte Kapitel ist, The Botanist in the Jungle, und der, ja, die Figur, die Botanikerin, die in der Novelle ein Mann ist hier eben von Leslie Manville gespielt, die Dr. Cotter spielt. Wollte ich nur mal einwerfen.
Exakt. Nee, sehr gut. Der Teil spielt sich auch anders ab als im Buch. Dann der Vorstelligkeit halber die Info auch nochmal. Hier im Film konsumieren die beiden ja dann Yahe. Das sind dann auch die Sequenzen, auf die ich hinaus möchte. Auch die Kommunikation, die dann nochmal zwischen den beiden stattfindet und was darin gesagt wird, während im Buch sie tatsächlich an der Mission scheitern. Es wird also kein Ayahuasca eingenommen und es gibt diesen Trip, den uns hier Guadagnino so inszeniert, wie ihn inszeniert, auch gar nicht. Aber Dunja, wie hast du die Sequenz, die Ellerton und Lee in den Dschungel führt, und letztlich auch die Inszenierung des Yahe-Trips selbst wahrgenommen?
Genau, der Trip, der ist ganz großartig. Ich habe es wirklich gefeiert. Es ist so eine Art Modern Dance Goes Francis Bacon Malerei. vielleicht kann man das so visualisieren, wenn man den Film noch nicht kennt, also wo eine Körperverschmelzung quasi durch so ein digitales Morphing passiert. Ich will jetzt auf technische Details überhaupt nicht abzielen, denn was wir sehen, ist eine unfassbar poetische Körper-Materien-Verschmelzung, also wo quasi die Körpergrenzen sich tatsächlich durch diese Bildeffekte auflösen. Ich hatte den Eindruck, dass die Szene wahnsinnig lange dauert. Also man hat so richtig so ein Gefühl, außerhalb der Zeit zu sein, mit diesen Körpern da in so einen anderen Zustand hineinzugehen. Ja, also ich fand das einen tollen Stilbruch auch zu dem, was wir sonst eben die ganze Zeit hatten. Also eine relativ minimalistische Inszenierung bis auf ein paar Momente, wo wir überrascht werden. Aber ansonsten war das ja relativ brav, sage ich mal, inszeniert. Und da nimmt der Film sich große Freiheiten und geht ästhetisch schon in was anderes rein für diesen Moment eben. Das fand ich schon sehr toll. Aber ohne tatsächlich quasi einen Rausch- oder Ekstasezustand zu bebildern. Also das ist mir dann auch nochmal wichtig. Also wir haben eher den Eindruck, wir können uns da so hineinfühlen, weil wir diese Körper so zu sehen bekommen. Also wir sehen quasi nicht etwas, was sich quasi halluzinativ womöglich abspielen könnte oder irgendwelche Visionen oder Sonstiges, sondern wir bleiben quasi in diesen Körpern, um die es ja auch die ganze Zeit schon geht, bleiben wir drinnen und verschmelzen nochmal mit denen stärker. Also ja, ich fand es großartig und auch etwas, was man von Guadagnino vielleicht schon ein bisschen kennt, von Suspiria, wo er auch diese Körpermomente hat, diese totalen Verfremdungen. Ja, fand ich nochmal wunderbar.
Hm. Ich teile das sehr, was du sagtest. Ich fand den Film dahingehend auch nochmal spannend, wenn man dann eben näher an der Erzählung, was sich da zwischen Ellerton und Lee bleibt, was sich da abspielt, dass dann eben auch Lee selber nochmal sagt, er weiß ja eigentlich, dass Ellerton nicht queer ist. Das heißt, da wird auch nochmal das Verhältnis zueinander verhandelt. Aber Patrick, ich meine mich zu erinnern, dass du in deiner Kritik dich etwas negativ über diese Sequenz speziell geäußert hast. Magst du darauf noch mal eingehen?
Oh, ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, was ich dazu damals zu sagen hatte. Aber ich kann zumindest sagen, weil ich mir den Film ja gestern noch mal angesehen habe zur Vorbereitung, dass mir diese, also zunächst einmal zur Dschungelsequenz generell, wie sie ihren Weg sich dorthin bahren, das wird ja in so einer Montage gezeigt. Ich finde das schon so ein bisschen albern, also das wirkt, als würden sie mal eben in so einen botanischen Garten gehen oder so. Also da würde ich sagen, das ist sogar Miguel Gomez jetzt besser gelungen, der ja auch im Studio gedreht hatte, Grand Tour, der Film, der im letzten Jahr am Cannes lief. Und mir ist da diese Entfremdung, wenn es überhaupt eine Entfremdung sein soll in diesem Dschungel, mir ist es überhaupt nicht klar. Also warum gibt man sich überhaupt die Mühe, da irgendwelche Pflanzen hinzustellen, wenn es ja ohnehin nicht überzeugen soll? Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit diesem Film habe oft. Aber diese Drogensequenz generell fand ich interessant. Also sie haben ja dann diese Blutblasen, die sich aus ihren Mündern bilden, die sich aus ihren Mündern formen. Und dann kotzen sie wirklich ihre Herzen aus. Die liegen dann dort auf dem Boden, ihre Eingeweide entledigt. Und ja, aber was hat es damit dann auf sich? Das ist vielleicht die interessantere Frage, weil ich finde, die Drogensequenz generell, das ist ein Klischee im Film, das ist sehr schwierig, dem noch irgendetwas Neues hinzuzufügen. Und ich finde, bis auf diese Blutblase, die ich gut gelungen fand, und ja gut, nee, ich muss schon sagen, diese Verschmelzung fand ich interessant. Ich fand sie auch gut umgesetzt. Nur vielleicht die Stimmung generell, ich brauche jetzt nicht nochmal so einen Moment, oh, hat es schon gewirkt, hat es noch nicht gewirkt und so weiter. Und dann denken sie natürlich viel zu früh, dass der Rausch sich nicht einstellen wird und werden dann überrascht. Das sind so Tropen, die habe ich schon tausendmal gesehen und die wünschte ich, da würde man dann gleich drauf verzichten lieber. Aber diese Zweisamkeit, die ja die ganze Zeit auch so motivisch verankert ist, die fand ich schon, diese zweisame Einsamkeit, dann die fand ich dann schon eher gelungen, wie die Körper ineinander übergehen. Und ich fand das, was ich glaube, du, Arabella, hast gerade gesagt, vielleicht war es auch Dunja, ich weiß es gerade nicht, dass dann Lee von Allerton zu hören bekommt, dass er nicht queer sei. Das ist sehr interessant, weil das ein Zitat ist von Lee. Also man kann da gar nicht wissen, ob sich das gerade wirklich abspielt oder nicht. Und zumindest darauf basierend, was man denn später von Dr. Cotter hört, also dieser Botanikerin, kann man ja auch Zweifel anstellen, ob sich das mit Allerton nun wirklich so verhält. Ja, ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen wollen oder nicht.
Das war, glaube ich, der Punkt, den du kritisiert hattest, ne? Dass sie dann davon sprach, dass eine Tür geöffnet sei. Und wenn ich mich recht erinnere, hattest du das beschrieben als zu eindeutig und dass das die Tür des, quasi des Closets meint, ne? Also das Coming Out so ungefähr.
Genau, weil, und dann ist es ja im Film auch sehr konsequenzlos. Ja, man kann, wenn man dem Film wohlgeneigt ist, dann kann man das später schon noch aufgreifen, weil wir hören dann später am Ende, als Lee eben zurückkehrt, und das ist wieder so ein Aspekt. Ich mag Guadagnino am meisten, wenn seine Regie wirklich auf sich selbst deutet. Das heißt also, wenn Lee sich aus dem Dschungel befreit, wir sehen ihn nicht irgendwie lange in irgendeiner Montage zurücklaufen oder so, sondern nee, wir sehen ihn aus dem Universum, wird er an den Strand geworfen, wortwörtlich, ja, aus der Luft. Und ich glaube, das fand ich super spannend. Das ist dieses Geworfensein, fast schon in so einem heideggerischen Sinne oder so, dass er aus dieser Luft da ankommt. Und jetzt habe ich gerade aber den Faden verloren tatsächlich. Ich weiß gerade nicht, worauf ich damit hinaus wollte. genau. Wir hören dann später, als Lee eben zurückkommt nach, und das muss man vielleicht auch sagen, New Mexico fällt kein einziges Mal dieses Wort. Also wir wissen da gar nicht, wo wir da genau sind. Wir haben natürlich die Buchvorlage, aber der Ort selbst fällt kein einziges Mal. Und dann ist er eben zurück und wir hören nur von seinem Freund Joe, dass nun Allerton wieder sich nach Südamerika aufgemacht hat, diesmal mit einem anderen Mann, mit einem anderen älteren Mann. Und man fragt sich ja schon, oh, ist nicht Allerton jetzt auch in so einer Kreisförmigkeit? Also wurde nicht vielleicht doch da was geöffnet, was total erstmal ignoriert zu sein scheint?
Das würde ich ja auf eine Art schon bejahen wollen. Deswegen, glaube ich, gibt es dann auch eben diese Trennung nach dem Yahe-Konsumieren von Lee und Allerton, weil mir dieses, ich habe es so wahrgenommen, als würden sie telepathisch miteinander kommunizieren und als würde da auch eine Form der Wahrheit ausgesprochen auf beiden Seiten, der vor allem aber dann Allerton sich nicht zu stellen traut, und gleichsam haben wir dann diesen Zeitsprung, wo wir, wie du schon gesagt hast, durch Joe erfahren, er ist noch irgendwie in diesem Kosmos verhaftet, er hat sich nicht jetzt zurück in die USA begeben, wir wissen nicht, in welchem Verhältnis er zu dem Militär steht, dem er da jetzt wiederum in Südamerika herumführt. Ist möglich, dass es ein ähnliches Verhältnis wie zu Lee ist, aber ich meine mich zu erinnern, dass Joe eben auch sagt, dass Allerton meinte, er würde Lee dort treffen unterwegs. Mhm. Aber das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, jetzt tatsächlich auf die finalen Sequenzen des Filmes zu sprechen zu kommen. Wie du schon richtig gesagt hast, Patrick, es gibt diesen Zeitsprung nach dem Yahe-Konsum. Wenn ich mich recht erinnere, ist es ein Zeitsprung von 2 Jahren. Es gibt besagtes Gespräch zwischen Lee und dem Freund Joe. Und dann macht der Film aber nochmal einen Wechsel, auch in der Art der Inszenierung, aber auch er befindet sich in keiner eindeutigen Zeitlichkeit, auch in keinem bestimmbaren Ort. Es gibt eine Art traumartige Sequenz, die dann tatsächlich auch den Schlusspunkt bildet, die voller Symbolik steckt. Teilweise haben wir es schon gehört, ein Ouroboros kommt darin vor. Es ist ein weinender Ouroboros, also diese Schlange in Form einer Acht, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Ein Tausendfüßler kommt drin vor, der uns vorher im Film auch schon begegnet ist. Der Ouroboros eher bei Lee, der Tausendfüßler eher bei Allerton. Und Lee durchwandert mehrere Zimmer, bis er schließlich auf Allerton trifft. Der wiederum stellt sich ein Glas auf den Kopf. Lee scheint es ihm vom Kopf schießen zu wollen, trifft dann aber Allerton in die Stirn und tötet ihn dadurch. Es ist nicht ganz abzulesen, wie Lee darauf reagiert. Das ist auf jeden Fall die eindeutigste, man kann glaube ich schon gar nicht mehr von Anspielung, sondern eher Einflechtung auf die Geschichte von William S. Burroughs, der nämlich seine Frau Joan Vollmer auch erschossen hat in einer Art, es wird immer genannt, Wilhelm Tell-Experiment. Also es war ein durchzechter Abend. Er hatte eben auch versucht, ein Glas von dem Kopf zu schießen, hat sie dabei getötet. Und auch die Entstehungsgeschichte von dem Buch Queer steht in Verbindung, weil er das Buch unmittelbar unter dem Eindruck dieses Vorfalls geschrieben hat. Jedenfalls, um das noch zu Ende zu führen, Lee ist dann im nächsten Moment als ein alter Mann zu sehen, der sich erschöpft ins Bett legt, die Augen schließt und vor seinem wahrscheinlich inneren Auge blitzen Farben auf. Auch Sterne sind zu sehen, vielleicht sogar das Universum. Wie habt ihr das Ende von Queer wahrgenommen? War das für euch ein gelungener Schlusspunkt oder was steckte da eigentlich für euch nochmal genau drin?
Der Schluss wird ja ausgestellt als deutlicher Epilog. Und genau diese Wilhelm Tell-Szene steht ja quasi eindrücklich vor diesem Schreiben des Romans. Das schreibt eben Burroughs in diesem Vorwort. Kommt aber in dem Roman ausdrücklich nicht vor. Also das ist mehr so ein Umschiffen von dieser Todesthematik. Und dass das jetzt so explizit da reingeholt wird, finde ich eine sehr zulässige Ergänzung. Es gibt noch mal so einen biografischen Moment, was uns was über Burroughs erzählt. Ich war mir auch nicht sicher, ob wir am Ende des Films dadurch auch nicht vielleicht die Ebene wechseln. Also dieser alte Mann, der ja deutlich anders aussieht als jetzt der Schauspieler Daniel Craig, hat vielleicht dann doch mehr zu tun mit dem Autor Burroughs, der hier gemeint ist, eventuell, also wie so ein Lebensabschluss, etwas, was Burroughs sein Leben lang begleitet hat, die Erschießung von seiner Frau Joan, was er ja, worunter er ja sehr gelitten hat. Und den Schluss habe ich sozusagen auch als ein Sterben interpretiert oder wahrgenommen. Das war relativ, ja, man kann schon sagen, es war etwas plump inszeniert, wenn man das so lesen möchte. War jetzt keine inszenatorische Glanzleistung, aber es ist ja auch nur der Epilog. Also wie so ein Ausklingen, wie nochmal so ein Aushauchen des Films. Ich fand's okay. Ich bin jetzt auch kein großer Fan von diesem ganz letzten Bild.
Patrick, wie ging's dir damit?
Ja, ich fand es sehr furchtbar, ehrlich gesagt. Also ich hätte mir natürlich, das ist auch Unsinn, sich irgendwas zu wünschen von einem Film, wie er hätte anders sein können. Aber ich glaube, der Film hatte eigentlich ein sehr gutes, bittersüßes Ende gefunden in der Bar zwischen Lee und Joe. Und dann verhebt sich Guadagnino einfach in seiner Symbolik und so weiter, die in sich fand ich noch nicht mal besonders konsistent ist. Also es gibt irgendwie diesen, ja, wie du schon gesagt hast, Ouroboros, der kontrastiert wird mit dem Tausendfüßer, als ob dieser Tausendfüßer sich eben vorwärts bewegen würde, während der Ouroboros in so einem Kreislauf vielleicht auch gefangen ist und sich selbst einfängt. Man fragt sich, okay, ist jetzt dieser Allerton wirklich das, was man als jemanden bezeichnen könnte, der voranschreitet, oder tritt der nicht eigentlich mehr auf der Stelle? Mir ist auch nicht ganz klar, warum dieser Film so negativ endet und vor allem warum er warum er Lee auf solche Weise bestraft, weil die Sache ist ja schon, dass Lee seine Queerness ja schon nicht versteckt oder so, was je nach Lesart, was man Ellerton mehr unterstellen könnte, wenn man diese Lesart eben bemühen möchte. Und mir ist nicht ganz klar, also es gibt ja da auch dieses Motiv, wir haben diesen Jean Cocteau-Film, Orphée, wo es um Spiegel geht, ne, wo jemand in das Spiegelkabinett steigt. Und wir haben diese eine Szene, als die beiden Travel Buddies sind und eben Lee nach dem Yahe sucht. Da wird ihnen von einem Botaniker auch gesagt, dass dieses Yahe eben nicht, keine Plattform ist oder kein, ja, nicht etwas ist, um irgendwas zu finden, sondern es ist ein Spiegel. Und das scheint mir alles überhaupt nicht konsistent, weil mir scheint es nicht so, dass Lee irgendwie desillusioniert ist. Er versteht doch seine Situation sehr gut und gerade diese Situation macht ihm doch auch so schwer zu schaffen. Also ja, dieses Ende hat sich für mich überhaupt nicht erschlossen.
Hm. Ich glaube, ich würde dann nochmal differenzieren zwischen erkennen, in welcher Situation er sich befindet und die Fähigkeit oder auch der Wille, sich aus einer Situation herauszubegeben. Ich glaube, deswegen bewerte ich das Ende persönlich auch nochmal anders als ihr. Ich würde sagen, auch eindeutig positiver als ihr. Vorneweggestellt, ich sehe durchaus, dass in dem Ende einiges drinsteckt, wo Guadagnino, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber etwas in den Pathos abgleitet. Ich würde aber dennoch sagen, das, was du aufgemacht hast, gerade Patrick, dass es dann nochmal um Queerness und vielleicht auch Bestrafung geht, das sehe ich gar nicht. Für mich schließt sich da der Kreis nochmal zu diesem Universellen im Begehren und mitunter, ja, man möchte nicht verheben sagen, aber gleitet dann Guadagnino durchaus ins Pathetische ab, wobei ich diese Symboliken, die vorkommen, eigentlich nochmal ganz schön fand. Also für mich hätte es den biografischen Verweis zu Burroughs persönlich nicht gebraucht. Ich fand aber diesen Einsatz gerade des Tausendfüßlers und des Ouroboros sehr schön. Der Tausendfüßler ist uns ja, wie gesagt, schon mehrmals im Film begegnet zu diesem Zeitpunkt. Einmal in der Eröffnung, aber später auch nochmal sehr prominent als Kette an dem mexikanischen Mann, mit dem er sich dann einmal spontan ins Hotelzimmer begibt und mit ihm schläft. Und jetzt sehen wir ihn eben an Ellerton, was für mich auch nochmal so sieht, wie er haftet Ellerton ein ähnliches Bild an, eine gewisse Schnelllebigkeit und sich selbst den Ouroboros in dieser Achterform, in der Ewigkeitsform, der eine Träne vergießt, das meine ich mit Pathos, aber gleichsam so auf seiner Seite ist das Fortwährende, auf seiner Seite ist das Überdauernde, was ja auch schon eine gewisse Arroganz eigentlich fast mitschwingen hat. Ich fand aber dann, dass das allerletzte Bild, in das wir dann übergehen nach diesem Moment, nochmal sehr schön und das war für mich tatsächlich das Gegenteil von Bestrafung, sondern eher von Erlösung. Ich habe es tatsächlich gar nicht so sehr als Sterben, sondern auch wieder als ein Übergehen in eine andere Phase wahrgenommen. Wenn Lee dann die Augen schließt als alter Mann und besagte Farben, besagtes Universum, besagte Sterne sieht, wirkt er auf mich erleichtert, wirkt er auf mich fast ergriffen und als würde da mitschwingen, alles das, was bis hierhin war es das wert. Deswegen würde ich auch sagen, der Film endet nicht damit, dass das Begehren letztlich nur grausam ist in dem Film, sondern mit besagten trotzdem, ich glaube, ich habe es vorhin schon mal aufgemacht, dass es dennoch wert ist, an diesem Begehren festzuhalten oder der Bereitschaft zum Begehren und dass das auch Möglichkeiten und Räume eröffnet, die man sonst vielleicht gar nicht betreten würde.
Mir erscheint es nur sehr, sehr positiv, weil wir haben ja davor schon ihn allein dort liegen, wie er zittert. Also er ist von allen Leuten allein und im Alter, also da ist niemand mehr um ihn herum. Also es ist ein bisschen schwer für mich, dieses Positive darin zu erkennen. Und okay, er sieht die Sterne und das Universum, das Licht vor seinen Augen. Das kann man ja auch mit einem Drogentrip ganz allein ganz gut schaffen.
War ja auch oftmals der Ersatz. Aber für mich hat dieses Zurückgeworfensein auf sich selbst hier nichts Negatives. Also es hat doch, vielleicht korrekter ausgedrückt, es hat negative Mitaspekte, aber es ist nicht das Gefühl, was für mich im letzten Moment überwiegt. Fast wie so eine letztgültige Erkenntnis, dass das doch auch seine Berechtigung hat und in ihm selbst auch eine Form der Weite existiert, die er vielleicht immer nach außen gerichtet hat. Aber da gehen wir, glaube ich, sehr in das subjektive Interpretieren dieser Sequenz, da bin ich mir durchaus bewusst. Wollt ihr noch irgendwas anfügen, bevor wir uns ganz ans Ende der Folge bewegen?
Ja, also mir wäre es vielleicht nur noch lieb, ein paar positive Anmerkungen hier zu machen, weil ich vielleicht doch zu negativ herüberkam. Ich hatte den Film schon einiges abzugewinnen. Ich muss sagen, nach dem zweiten Mal sehen haben sich die Opening Credits bei mir total eingebrannt. Das ist ja Sinead O'Connor Cover von Nirvana, All Apologies. Und das wird so abgespielt, während wir eben, wie man es bei Du Guadagnino kennt, in seiner besten Art, dieses ganze Set dort, diese ganzen kleinen Details sehr gut sehen. Wir haben so Reisepässe auf dem Bett und wir haben so verschiedene, ja, Gegenstände, die uns in der Zeit verorten. Wir haben Buchcover von Under the Volcano und so weiter. Und wenn man sich fragt, warum denn diese ganze Zeit Nirvana? Was hat es denn damit auf sich? Also vielleicht wissen das manche nicht, aber es gab ja auch eine Kollaboration zwischen Burroughs und Kurt Cobain. Das war so eine Art, ja, fast wie so eine Art Hörspiel. Das heißt The Priest They Called Him. Und das kann man auch finden. Und also dieses Nirvana ist jetzt gar nicht so einfach nur für den Needle Drop schlechthin eingebaut, sondern es hat eine persönliche Verbindung zu Burroughs. Und was ich vielleicht noch anmerken wollte, ist generell, der Film ist so von einigen Referenzen und so gespickt, die man dann noch selbst finden kann und die mehr oder weniger auch Parallelitäten zum Stoff hier aufweisen. Und wie gesagt, die Regie selbst ist das, was ich bei Guadagnino immer am meisten mag. Jetzt nicht irgendwelche Dialoge oder irgendwelche Plotkonstruktionen, sondern wenn er sich wirklich im Moment findet. Und mein Lieblingsmoment des ganzen Films war eigentlich, wenn sich Lee eine Spritze vorbereitet und die injiziert. Und wir sehen ihn dort einfach nur sitzen in seinem Hotelzimmer, ganz allein. Und die Kamera zoomt mehr und mehr an ihn heran. Und ich glaube, das ist der Moment, wo ich Daniel Craig auch mit am stärksten finde. Einfach dort zu sitzen und uns irgendwie an seiner Einsamkeit teilhaben zu lassen. Ich glaube, da ist der Film mir am nächsten gekommen.
Ich finde es schön, dass Nirvana scheinbar nicht nur textlich gut ausgewählt war, sondern dass es dann nochmal eine andere Konnotation gab. Schön, dass du es noch mit eingeworfen hast. Dunja, möchtest du auch noch irgendwas anmerken? Haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen, über diesen Film zu sagen?
Gut, ich habe mich ja jetzt schon sehr begeistert gezeigt. Mich hat es jetzt auch leider gar nicht so überzeugt, dass zu sehr auf dieser Figurenebene zu sehen. Also was ich noch anmerken möchte gerne ist, dass ich tatsächlich diese Art der psychologischen Lesart überhaupt nicht hatte in diesem Film und sie ich aber auch nicht vermisst habe, sondern ich fand eben, dass das alles Nervenreize waren, Neurologie, also quasi wo das Gefühl unmittelbar sich in neurologische Reize mitteilt und eben gar nicht mehr den Umweg über psychologische Zustände macht. Also eine ganz krasse Direktheit der Gefühlswelt und auch eine ganz krasse Direktheit des Begehrens. Also das wollte ich nochmal herausstellen, dass ich tatsächlich diese Figurendiskussion gar nicht so nachvollziehen kann letztlich, weil ich den Film ganz anders gesehen habe. Also wirklich so eben dieses pure Verlangen, dieses Überspringen quasi des anderen, ja, um mein Begehren zum Ausdruck zu bringen. Und das fand ich sehr intensiv tatsächlich. Also ich fand es einen sehr intensiven Film.
Mhm. Schließe ich mich an. Dann wird dir jetzt aber die Frage, die ich jetzt stellen muss, wahrscheinlich auch nicht schmecken. Das ist nämlich eine sehr, sehr weltliche Frage, die aber, wie gesagt, in jede Katz-Folge gehört. Und die lautet, muss man diesen Film gesehen haben?
Also muss man. Es gibt nie ein Muss, aber ich habe den Film schon so viel empfohlen. Also teilweise zugeschnitten auf Menschen, wo ich denke, das ist quasi auch die Zielgruppe so ein bisschen. Tatsächlich habe ich viel über den Film gesprochen und viele Leute schon quasi erreicht in dem Bedürfnis, diesen Film sehen zu wollen. Also insofern würde ich sagen schon, ich finde es schon einen ganz starken Titel jetzt zu Jahresbeginn. Und ich finde tatsächlich auch, Luca Guadagnino ist ein Regisseur, um den kommt man gerade nicht herum. Ich finde schon, dass man das auf jeden Fall wahrnehmen muss, was er macht. Finde ich schon. Er ist schon mit seinem Kino auf der Höhe der Zeit. Er experimentiert, was ja auch spannend ist. Und eben, es gefällt dann vielleicht nicht jedem und muss ja auch nicht. Es ist ja kein Film, der unwirklich, der wirklich gefallen will. Ja, also ein Drogensüchtiger, der sich in so einen Jüngling verknallt und da irgendwie nicht mehr ein noch aus kann, ist jetzt auch niemand, der sich jetzt besonders ans Publikum andient als Figur. Und das finde ich halt schon wieder mal spannend. Also ein klares Must-See, ja.
Ich schließe mich kurz dazwischen, Patrick, weil es in eine sehr ähnliche Richtung geht. Ich habe sehr positiv auch über den Film gesprochen. Für mich ist es der bislang stärkste von Luca Guadagnino. Es ist für mich aber auch ein überaus sinnlicher Film, wie wir ihn zuletzt nicht allzu oft im Kino begegnen. Deswegen finde ich, muss man ihn gesehen haben. Und um den Kreis zu schließen zu der ersten Frage, was die Oscars angeht, ich glaube genau das, Dunja, was du gerade beschrieben hast, wird ihn auch nicht so begehrt machen bei großen Preisverleihungen. Auch wenn der Film queer heißt, auch wenn es letztlich um schwule Figuren geht, ist er nicht auf das festgelegt und ist er in diesem nicht greifbar und verhandelt auch Themen, die nicht zeitgemäß zu verschlagworten sind. Deswegen fürchte ich, wird er nicht allzu viel Form von Anerkennung finden. Ich würde aber auch sagen, ist ein Film, den man gesehen haben muss. Und Patrick, was denkst du?
Ja, ich glaube, ich würde da am ehesten darauf eingehen, dass man an ihm nicht vorbeikommt, und dem würde ich mich schon anschließen. Das ist ein Filmemacher, der in aller Munde ist und der zumindest auch immer etwas anderes, also klar, wir können das jetzt alles immer auf Begehren runterbrechen, aber er geht da schon immer wieder auf eine neue Weise an. Und auch wenn ich den Film schon sehr, sehr zwiespältig sehe, hat er schon gewisse Elemente, die ihn einfach sehenswürdig machen. Ich würde hier aber schon noch anfügen wollen, dass ich den Film dafür, dass er queer ist, eben schon sehr, sehr keusch finde, dass diese Sinnlichkeit, und dass sich die für mich nicht ergeben hat, und dass auch dann, wenn es wirklich ins Pikantere geht, dass der Film auch wie jeder andere Hollywood-Film einfach wegblendet. Und was ich vielleicht eines der pointiertesten Sachen, als eine der pointiertesten Sachen gesehen habe, die so in der Kritik gesagt wurde zu dem Film, ist von Alison Wilmer, die gesagt hat, also in Vulture, like many people, Guadagnino first encountered Burroughs' writing when he was a teenager, and queer does not feel like someone trying on a beloved article of clothing from high school that no longer really fits. Also ja, irgendein, vielleicht ein alter Pullover oder so, mit dem man eine innige Beziehung hatte, aber er passt nicht mehr so ganz. Und dieses Gefühl hatte ich leider auch bei Queer.
Weißt du, Patrick, jetzt tue ich mich wirklich schwer, es abzubinden, weil da nochmal so viel drin war. Ich versuche mich ganz kurz zu halten. Ich möchte dir dann aber auch nicht absprechen, dass du nochmal drauf reagierst, natürlich. Sinnlichkeit. Ich finde es ganz interessant, dass du quasi in dem, wie du über Sinnlichkeit gesprochen hast, das direkt mit Sexualität bzw. mit Sexszenen verknüpft hast, wo ich sagen würde, Queer erreicht für mich nochmal eine ganz andere Form der Sinnlichkeit, die über das bloße Sexuelle hinausgeht. Ich würde aber auch sagen, wenn wir über die Sexszenen sprechen, wäre keusch nicht das Wort, das mir einfällt. Wenn ich daran denke, das ist jetzt, soll jetzt natürlich nicht der Maßstab sein, aber wir haben immerhin einen James Bond-Darsteller. Auch das, ich hoffe, wir haben das ausreichend gewürdigt, wie gut Daniel Craig das hier darstellt, diese Figur des Lee, der doch, finde ich, in mitunter expliziten Szenen zu sehen ist, vor dem Hintergrund, dass wir hier nicht ausdrücklich im schwulen Kino sind. Also, dass ich Ejakulat sehe, finde ich, ist nicht Standard außerhalb des nischigen Kinos. Deswegen, da würde ich noch mal eine letzte Gegenrede starten wollen, aber ich weiß nicht. Machen wir das Fass noch auf? Dunja, hast du dazu auch noch mal was anzumerken?
Also ich sehe das tatsächlich genauso wie du. Ich fand auch die Sexszenen überraschend explizit homoerotisch. Ja, es ist nicht homosexuell in dem Sinne, dass wir wirklich hier den Liebesakt sehen, aber es ist unmissverständlich homoerotisch. Und ich weiß, dass das bürgerliche Publikum damit große Probleme hat. Ich habe schon viele Leute aus dem Kino gehen sehen, wenn es um Erotik oder Homosexualität geht, heterosexuelles Publikum selbstverständlich. Und auch hier wird die homoerotische Liebe wird so angeteasert, dass es keinen Zweifel gibt, dass die jetzt dann Geschlechtsverkehr haben werden. Und das ist schon ganz großartig. Und da ist der Film überhaupt nicht prüde und keusch, nur deshalb, weil wir den Sex nicht sehen. Und den muss ich aber auch nicht sehen. Ich habe die ganze Vorbereitung, ich habe die nackten Männerkörper, ich sehe die Stellungen quasi, die sie einnehmen und ich sehe die schwitzenden Körper, ich habe eine unfassbare Physis. Und wenn man jetzt das mit hineinrechnet, was eben Daniel Craig, wofür der steht und was der für einen Fanpublikum hat, dann wagt doch Craig hier doch sehr viel und auch, also er hat ja schon mal einen schwulen Part gespielt gehabt in der Vergangenheit. Das war auch ein Francis Bacon-Film eben, wo er den schwulen Freund von Francis Bacon gespielt hat. Mhm. Also das ist nicht das erste Mal, dass man Daniel Craig in so einer Rolle sieht, aber er ist halt quasi überschrieben von James Bond. Und ich finde schon, dass er sich in diesem Film nochmal komplett anders zeigt und anders gibt und anders eine komplett andere Rolle für sich akzeptiert. Und das finde ich neben dem, was ich schon alles herausgestellt habe, was ich spannend finde, nochmal zusätzlich spannend. Also quasi so eine Konfrontation mit dem Publikum über quasi die eigene Binarität, was ja quasi in so ein zweiter Schritt ist, den das Publikum eventuell gehen kann, dass sie sich sagt, so, ach, guck mal, der spielt hier einen Schwulen ohne Probleme, macht er hier Sexszenen oder Bettszenen, nennen wir es vielleicht besser so, mit einem ebenfalls nackten Mann, ist ja interessant. Ja, und dieses Hinterfragen quasi der eigenen Position, ich glaube schon, dass der Film sowas aufreißt zumindest.
Ich würde das auch gerne als das Schlusswort verwenden zu queer, wenn ihr einverstanden seid, und übergehen auf den Shoutout-Teil. Bevor wir uns verabschieden, gibt es nämlich bei Katz immer noch die Möglichkeit, auf etwas hinzuweisen, das ihr zuletzt gesehen oder gelesen habt, das euch besonders gut gefallen hat oder im Gedächtnis geblieben ist, oder vielleicht auch auf ein Projekt, auf das ihr hinweisen wollt. Patrick, was gibt's da bei dir?
Ja, ich würde gern einen Film pluggen hier. Einfach aus dem Grund, weil das ein Film ist, über den man über gewöhnliche Kanäle nicht so wirklich informiert würde. Das ist Louise Walls Castration Movie. Der heißt Traps und das sind die ersten beiden Kapitel eines geplanten Zweiteilers. Es ist ein Film, der crowdfinanziert wurde von einer Transkünstlerin in Kanada. Und dieser Film ist nicht gerade kurz. Dieser erste Teil geht allein 4 Stunden, 4,5 Stunden oder so. Und der zweite Teil wird bald gedreht. Ich denke, dieses Jahr wird er gedreht. Und wir lernen da wirklich den Alltag einer Transfrau kennen, die seit einer gewissen Zeit transitioned lebt und eben ein gewisses Umfeld hat, wo es Leute gibt, die schon transitioned sind oder gerade begonnen haben und damit vielleicht auch Probleme haben, sich gewisser Unsicherheiten nicht befreien, davon nicht freimachen können. Und der Film ist einfach auf so vielen Ebenen interessant. Er hat sowas, so Low-Res-Ästhetik, also wie in so einer frühen Digitalkamera gedreht und oft ist alles sehr verpixelt und so weiter. Und wir lernen da so richtig den Alltag in seiner ganzen Textur kennen. Und das ist ein Film, den man auf der Website der Künstlerin kaufen kann, den man aber sonst nicht irgendwie im Kino oder so sehen kann. Deshalb kann ich das nur empfehlen und hoffe, dass es vielleicht auch Schule macht in der Zukunft, weil wir sind so daran gewöhnt, dass wir die großen Filme immer auf Festivals und so weiter sehen. Und es sind natürlich auch tolle Plattformen, aber dabei gehen solche Sachen vielleicht unter. Und deswegen, ja, Louis Walls Castration Movie, den möchte ich empfehlen.
Christian wird es bestimmt verlinken. Dunja, worauf willst du zum Abschluss noch hinweisen?
Ja, du hattest ja gesagt, dass ich auch Werbung in eigener Sache, also ein Projekt ankündigen darf. Und ich würde gerne auf ein ganz neues Projekt von Artischock hinweisen, das wir jetzt gerade im Januar frisch gestartet haben. Und zwar das Filmquartett, auch ein Podcast-Format, wo wir tatsächlich zu viert jeweils diskutieren über Filme und zwar immer zu bestimmten Schwerpunkten, also jetzt nicht zwingend Einzelfilme. Wir haben gestartet mit dem Jahresrückblick, den wir aber nicht als Best-of gegliedert haben, sondern wo wir uns verschiedene Genres vorgenommen haben, die uns im letzten Jahr so aufgefallen sind. Unter anderem haben wir einen Blog zum Dokumentarfilm, weil ich finde, dass der Dokumentarfilm immer so ein bisschen unterrepräsentiert ist in diesen Jahresrückblicken. Und der nächste Podcast wird dann zur Berlinale sein. Da werden wir uns wahrscheinlich öfters treffen. Unter anderem übrigens auch mit Yannick Nolting, der ja auch bei euch, bei Katz, mit als aktiver Part dabei ist. Also ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben es frisch gestartet, aber uns hat es auch großen Spaß gemacht. Genauso wie übrigens Katz großen Spaß macht.
Oh, sehr schön. Auch das wird Christian sicher verlinken. Meine Empfehlung wiederum ist schon etwas mehr als einen Monat alt, beziehungsweise vor etwas mehr als einem Monat an den Start gegangen. Dennoch möchte ich nochmal darauf hinweisen, weil sie meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Es geht um die Serie Fantasmas von Julio Torres, die sich auch gar nicht so leicht auf einzelne Schlagworte herunterbrechen lässt, was meiner Meinung nach auch schon mal für die Serie spricht. Vereinfacht ausgedrückt geht es um den jungen Julio, der in einer ja fantastisch aufgeladenen Version New York Citys einen sogenannten Identitätsnachweis erbringen muss, sich aber in allerlei abseitige Abenteuer stürzt, um sich von seinen eigentlichen Verpflichtungen zu drücken. Da sucht er dann beispielsweise nach einem kostbaren Austernohrring, begegnet dabei zahlreichen schrägen Charakteren, die ihn auch zusätzlich ablenken, oder er verliert sich in Tagträumen. Wenn man so will, handelt Fantasmas aber eigentlich von den absurden Erscheinungen unserer Zeit, von künstlicher Intelligenz, von Influencertum und anderem digitalen Irrsinn, dem man, so suggeriert es zumindest die Serie, selbst nur mit absolut absurden Verhalten begegnen kann. Damit sind wir dann auch ganz am Ende der Folge angelangt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden. Ich fand es wirklich spannend, zu Queer mit euch zu diskutieren. Auch die Dinge, die wir tatsächlich angesprochen haben, fand ich sehr, sehr interessant. Und sage damit auch Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss, danke.